Heute zu Gast, Podcast-Stammgast Sven Schmidt.
Da ich ja im Jahre 2020 erst auf LinkedIn gegangen bin, kann ich meine Ankunft auf TikTok für das Jahr 2034 prognostizieren. Also Estimated Time of Arrival für alle TikTok-Nutzer. In 14 Jahren habt ihr da sozusagen mich mit 60 und grauen Haaren.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Kurze Botschaft an all diejenigen, die uns zum ersten Mal, also den OMR-Podcast zum ersten Mal gehört haben, als Knossi kürzlich zu Gast war. Jetzt kommt unser Stammgast Sven Schmidt. Und Sven, ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nah, ist irgendwie in vielen Aspekten so eine Art Anti-Knossi, also was ganz, ganz anderes. Und ja, bei uns steht er für Analyse, für die tiefe Beurteilung und Beobachtung von Entwicklungen in der digitalen Welt, gerade in der digitalen Business-Welt, das ganze globale Digitalschach, das kann er extrem gut lesen. Und darüber haben wir gesprochen. Es passiert einfach gerade ganz viel. Rocket Internet hat bekannt gegeben, sozusagen von der Börse zu gehen. Es gibt sehr ungewöhnliche Änderungen bei Google. Er erzählt ein bisschen von seinen LinkedIn-Aktivitäten. Es gibt den Börsengang von Palantir. Es gibt so ein ganz neues Modethema, Specs, also so Special Purpose Companies, um Firmen an die Börse zu bringen. Darüber sprechen wir ein bisschen. Wir gratulieren unserem Freund Raphael, der bei Aux Money eine sehr, sehr große Finanzierungsrunde hinbekommen hat, 150 Millionen. Und am Ende erklärt Sven noch, was er von der ganzen TikTok-Schachspielerei hält und von dieser, er nennt das, glaube ich, Soap Opera rund um TikTok. Also viel drin. Ach ja, und natürlich gibt es die obligatorischen Updates zu Maschinensucher, also der Firma, die Sven gerade in Essen vorantreibt. Da gibt es natürlich Neues zur Sportsponsoring-Saga, HSV, Trikot und solche Sachen. Und einen neuen Menschen im Kosmos von Maschinensucher. Wer uns regelmäßig hört, weiß ja schon vom Dartwerfer Michael van Gerven, der Partner ist von Maschinensucher. Jetzt gibt es eine neue Person, einen Menschen aus dem Fernsehen. Ganz überraschend, ich kannte ihn gar nicht, aber muss riesengroß sein in einer gewissen Community. Und da gibt uns Sven dann gleich ein paar Insights. In dem Sinne, jetzt direkt rein in den Podcast. Moin Sven.
Was? Moin Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Wo fangen wir an? Ganz vorne bei Rocket in Berlin. Die Listing, Sven. Warst du überrascht?
Ich war nicht überrascht, dass Rocket Internet von der Börse geht. Ich war dann doch über den gewählten Weg überrascht, wobei man im Nachhinein sagen muss, das hätte man erwarten können.
Mhm. Welchen Weg hättest du eher erwartet?
Ich war wahrscheinlich noch naiv davon ausgegangen, dass es ein Angebot an die Aktionäre gibt mit einem Aufpreis und dass die Samwas bzw. Oliver Samwa halt den freien Aktionären, wenn man so will, die Anteile abkauft und dafür eine Prämie zahlt.
Und wie schätzt du das jetzt ein für die Aktionäre? Was wird da passieren?
Also letztendlich, vielleicht für die Hörer, du hast es ja eben gesagt, es geht um ein Delisting. Was heißt das? Rocket Internet will sich von der Börse zurückziehen. Aber nicht, indem man jetzt sozusagen, indem eine Person oder eine Gesellschaft alle Aktien kauft, sondern indem man einfach auf einer Hauptversammlung die Entscheidung herbeiführt, dass man die Börsennotierung ausgibt. Das ist für die freien Aktionäre dann mit dem Problem versehen, dass danach die Aktie nicht mehr handelbar ist. Also die Aktie wird daher illiquide und auch die Informationspflichten, die Börsennotierung von Rocket mit sich gebracht hat, gibt es danach nicht mehr. Das heißt, man hat danach weniger Informationen und es gibt keinen aktiven Handel. Das heißt, es ist so ein bisschen so, als ob man danach mit wenigen Anteilen an einer GmbH oder nicht börsennotierten AG beteiligt ist. Und das, wenn man sich das anguckt, was es bisher bedeutet, heißt eigentlich immer, dass damit der Aktienpreis entsprechend fällt und es halt zu keiner Prämie kommt. Der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, dass dann halt im Rahmen eines solchen Delistings der Preis gezahlt werden muss, ein Durchschnittskurs der letzten Monate. Und ich glaube, es sind im Fall von Rocket 18,57 Euro.
Und glaubst du, dass das jetzt schon länger in den Köpfen der Protagonisten da war? Oder glaubst du, dass das jetzt wirklich auch eine Corona-Opportunität ist?
Ich glaube persönlich, dass Corona ja hätte ja eigentlich Rocket Internet Aufschwung geben sollen, da die meisten Digitalfirmen und auch dementsprechend Beteiligung von Rocket Internet ja wahrscheinlich zumindest mittelfristig von der beschleunigten Transition von Offline zu Online durch Corona profitieren werden. Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die sicherlich sehr gut von Oliver Samba und seinen Brüdern vorbereitet worden ist. Wenn man sich anschaut, zum einen Alexander Kuttlich, der zweite Vorstand, hat Rocket verlassen. Der neue Vorstand war zumindest eine überraschende Entscheidung. Nach meinem Verständnis auch Abbau von Personal in der Rocket-Zentrale. Das hat schon alles darauf hingedeutet, dass man vielleicht nicht mehr sich darauf einstellt, ja, die Börsenerwartungen erfüllen zu wollen. Und parallel hat man auch in der Kommunikation gemerkt, dass die Kommunikation gegenüber den Aktionären, gegenüber dem Kapitalmarkt bei Weitem nicht mehr so offensiv und optimistisch war, wie noch vor dem Börsengang und kurz nach dem Börsengang. Auch ein Zeichen, dass man dort letztendlich keine Kurspflege betrieben hat. Und wenn man natürlich ein Delisting vorhat, wenn man natürlich einen Rückkauf vorhat, wenn man natürlich noch Aktien aufkaufen will zu dem Delisting-Preis, ist es natürlich sinnvoll, letztendlich den Preis vorher vielleicht nicht sozusagen in Anführungsstrichen anzutreiben.
Also es gab ja so Aussagen nach dem Motto, wir haben auch keine Ideen mehr so richtig. Also sehr, ne, was du gerade sagst, sagen wir mal, sehr defensive Kurspflege, sagen wir es mal so. Und dazu haben jetzt ja so einige Digitalbeobachter gesagt, das sei auch so ein bisschen schon fast so eine Art Bankraub an den Aktionären, die damals beim IPO zu fast doppelten Kurs gekauft haben. Siehst du das auch so? Sagst du, das ist das Risiko, dass man gehen muss, wenn man bei sowas mitmacht als Aktionär?
Also ich glaube persönlich, dass der Aktionärschuss in Deutschland nicht ausreichend ist, was ein Delisting angeht. Es kann nicht sein, dass das ohne Prämie vonstatten geht. Es kann nicht sein, dass das ohne Wertgutachten vonstatten geht. Letztendlich der innere Wert der Rocket-Aktie ist wesentlich höher als der aktuelle Aktienkurs. Ich glaube, über 30 Euro die Aktie. Also sprich, ich glaube, es 2,4 Milliarden Eigenkapital, 2,5 Milliarden letztendlich Marktkapitalisierung. Also dementsprechend glaube ich, da müsste der Gesetzgeber andere Regelungen vorsehen, im Sinne von, dass man dann ein Gutachten erstellen lässt. Und das müsste ja meines Erachtens relevant höher sein. Also daher, ich glaube auch der Jochen Krisch hat jetzt ja auf Exciting Commerce dazu einen Post gemacht und hat gesagt, ja, er ist gespannt, was da noch passiert, ob es da noch einen größeren Aktionär gibt, der versucht, da in Anführungsstrichen einen fairen Preis zu erzielen. Es ist natürlich immer schwierig, kleine Aktionäre, naja, die haben dann halt sehr, sehr hohe Kosten und meistens dann komparativ nicht so einen hohen Upside daraus. Also es ist halt eine schwierige Situation. Wenn man sich die Börsenkursentwicklung anschaut, deutet es bisher nicht darauf hin, dass da jemand versucht, dann mehr rauszuholen. Denn ich glaube, der Aktienkurs ist nur ein paar Cent über dem Abfindungsangebot, was ja nicht dafür spricht, dass der Markt dort noch relevant mehr erwartet.
Okay, warten wir mal ab, was passiert. Nächstes Thema, als wir so überlegt haben, was man machen kann, hast du gesagt, bei Google tut sich gerade einiges. Du warst ziemlich überrascht. Du bist ja auch bei Google tatsächlich Anwender und User. Also nicht nur im Sinne der Suche, sondern auch der Paid Ads.
Ja, also mit der Maschinensuchergruppe oder mit der Machine Seeker Group, die ja Maschinensucher, Machine Seeker, Truck Scout, Werkzeugen und auch noch MSG Auctions umschließt, ist es so, dass wir zumindest für unsere Verhältnisse relevant Geld bei Google ausgeben, sowohl für die Google-Suche wie für YouTube, wie auch fürs Google Display Network. Das heißt, wir sozusagen nutzen da die verschiedenen Kanäle, die Google anbietet. Und wenn man jetzt das verfolgt und auch, ich persönlich lese immer sehr gerne die Beiträge von Johannes Beuys, der ja auch bekannt, glaube ich, Gründer und CEO von Sistrix, einem Tool, über dem man die Sichtbarkeit in der Google-Suche verfolgen kann.
Speaker bei der allerersten OMR in 2011, glaube ich, war dabei.
Ja, Sistrix ist, glaube ich, schon lange, lange am Start. Ich gucke immer in den Bundesanzeiger, um rauszufinden, wie viel die verdienen, aber das scheint der Kollege immer sehr gut zu verstecken. ja, auf jeden Fall gab es jetzt drei Sachen, die mich gewundert haben, weil ich glaube, sie machen das nicht unbedingt effizienter. Und eigentlich gibt es ja bei Google immer zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist, wie kann ich letztendlich, ich sag mal ein bisschen bösartig, organische Klicks reduzieren und zum anderen halt bezahlte Klicks durch nochmal dort die Gebote in Anführungsstrichen aus Perspektive von Google optimieren. Aber man hat meines Erachtens eigentlich meistens geguckt, dass man Marktmechanismen aufrechterhält und sich auch an Auktionslogiken hält. Da gab es ja in der Vergangenheit schon ein, zwei Ausnahmen, das fand ich schon kritisch, weil ich ja eigentlich immer glaube, dass es mittelfristig sozusagen auch für den Anbieter einer Plattform wie Google sinnvoll ist, Marktmechanismen aufrechtzuerhalten. Es gab jetzt in den letzten zwei, drei Wochen drei Änderungen. Im Fall von YouTube-Werbung Google meines Erachtens, zumindest wir haben notifiziert worden, ist Google vom, ja, da ist ja sonst auch ein Höchstgebot, was zahlt man, was ist man bereit für ein TKP zu zahlen, und dann wird das halt immer wieder auf Cookie-Basis geguckt, ja, und dann ist der Preis letztendlich das zweithöchste Gebot plus ein Cent. Und da hat Google umgestellt, dass das Höchstgebot auf Ziel-TKP, also letztendlich ein Vorgehen, wie das Criteo oder Längerem schon macht, dass wenn man sagt, hier, ich bin jetzt bereit, 10 Euro TKP zu zahlen, dann wird das halt austariert, dass die 10 Euro TKP ausgeschöpft werden. Wenn man sagt, das Höchstgebot ist 10 Euro TKP, dann per Definition zahlt man dann einen geringeren TKP. Und die Preislogik des zweithöchsten Gebotes plus einen Cent führt meines Erachtens dazu, dass ich als Bieter meine Gebote genauer aufsteuern kann. Eine genauere Aufsteuerung heißt meines Erachtens mehr Markteffizienz. Und dass man das umgestellt hat bei YouTube und dass man aus Maximalgeboten Zielgebote gemacht hat, das finde ich also per se schon nicht effizient. Und auch die Vorgehensweise der Umstellung, da würde ich sagen, boah, das war schon tendenziell eher frech.
Und was hast du noch gesehen an Änderungen?
Es gibt ja jetzt in einzelnen Ländern eine sogenannte Digitalsteuer, die dann Google betrifft, unter anderem in Österreich. Und diese Steuer schlägt jetzt Google zum Schluss einfach drauf, obendrauf. Also eine 1:1 Weitergabe der Steuern. Auch da, also in dem Fall ist es vorher kommuniziert worden. Auch da hätte ich gesagt, letztendlich meines Erachtens nach sollte das auch per Definition im Gebot drin sein. Ja, jetzt müssen die Hoffnung von Google wird sein, dass manche Bieter diese Kosten nicht ändern, diese Kosten im Endeffekt nicht umlegen intern und so die Gebote ändern, was man tun muss per Definition. Wenn vorher ein Gebot von 8 Cent optimal gewesen ist, sollte jetzt ein Gebot von 8 Cent sozusagen minus 5% und dann werden die 5% wieder aufgeschlagen, effizient sein. Und Google hofft sicherlich, dass die Leute ihre Gebote nicht anpassen und dann die Steuer, die additiv ist, einfach so akzeptieren. Wir als Machine Seeker Group werden unsere Gebote anpassen. Googles These wird sein, dass halt viele Leute die Gebote nicht anpassen und dann auch die Leute, die die Gebote anpassen, im zweiten Schritt wieder gezwungen sind, wieder höher zu bieten, weil die anderen halt durch die Nichtanpassung halt höher bieten. Also höherer Effektivpreis durch den additiven Aufschlag ex post.
Aber am Ende ist das trotzdem so, dass diese Steuer einfach durchgereicht wird. Das ist ja irgendwie...
Was heißt durchgereicht? Naja, also letztendlich, wenn ich jetzt irgendwie sage, keine Ahnung, wenn du jetzt morgen deinen Werbepartnern sagst, auch übrigens, die Podcast-Werbung, die ist jetzt 10% teurer, weil meine Lohnsteuer hat sich verändert, das wäre auch komisch. Ja, also letztendlich geht es ja bei den Steuern, die da erhoben werden, darum, dass Google in den einzelnen Ländern selbst zu wenig Steuern abführt durch eine Steueroptimierung, die dazu führt, dass Google, ja, ich sag mal, guckt, dass man offiziell die Gewinne dort erzielt, wo die Steuerquoten am niedrigsten sind. Das findet über Bepreisungen von IP-Rechten und Ähnliches statt. Aber es führt dazu, dass die Steuerquote nicht nur von Google, auch von Apple, auch von Amazon, ja, in den einzelnen Ländern meistens nicht der Wertschöpfung entspricht, die diese Firmen in den einzelnen Ländern erzielen. Und dadurch diese Firmen nicht ausreichend Steuern dazu beitragen, unser Wirtschaftssystem, unser Sozialsystem am Leben zu halten. Und dann hinzugehen und diese Kosten additiv aufzuschlagen, wie gesagt, das würde ja auch bedeuten, dass man jede Steueränderung, jede Kostenänderung, die man als Firma hat, einfach mal ex post aufschlägt. Das finde ich persönlich nicht okay. Dritte Änderung von Google die Woche. Sicherlich für viele Hörer die relevanteste. Die eine war ja nur bei YouTube, ja, Max versus Thiel, dann die aufgeschlagenen Steuern. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Google reicht jetzt auch, wenn man Suchwortkampagnen macht, nur noch einen Bruchteil der Suchwörter weiter. Und das ist sicherlich die größte Abkehr von einer Effizienz, ja, von einer Markteffizienz. Denn bisher konnte ich ja sagen, ich steuere meine Kampagnen auf Basis der Suchwörter aus. Ich gucke, welche Suchwörter performen wie im Funnel von mir und kann dann selbst entsprechende Änderungen vornehmen. Entweder zahlengetrieben, teilweise aufgrund eines kleinen N, verbunden mit Hypothesen. Und jetzt sagt Google, wir machen das nur noch für relevante Keywörter und ansonsten reichen wir die Keywörter nicht durch. Ich glaube, in unserem Fall, ich glaube, wir hatten vorher für ungefähr 95% die Keyword-Angaben und das haben wir jetzt nur noch für 2/3. Also anders ausgedrückt, für 1/3 der Keywörter, ja, sollen wir jetzt im Endeffekt ohne Sicht fahren. Ja, also sprich im Endeffekt, das ist so wie, als ob man bei Nebel Auto fährt. Und da kann ich die Logik natürlich aus Google-Perspektive nachvollziehen. Die wollen halt, dass sie selbst die Optimierung übernehmen. Das erlaubt ihnen halt, auch auf Keywörtern auszuspielen, wo wenig Konkurrenz ist. Dadurch entsteht auf diesen Keywörtern mehr Konkurrenz und dadurch generiert Google auf diesen Keywörtern höhere CPCs, natürlich auch implizit höhere TKPs. Und da versucht Google mit Marktineffizienz, künstlichen Wettbewerb auf Longtail-Keywörtern zu erreichen, aber macht die Google-Werbung ineffizienter für Werbetreibende. Und das hat auch nichts mit Datenschutz und Co. zu tun, denn mit welcher Logik würde man sonst sozusagen 2/3 der Keywörter weiterhin weitergeben und nur eins sozusagen, 1/3 halt verbergen? Das, denn Datenschutz ist immer eine 0-1-Thematik und nicht eine 2/3-1/3-Thematik. Also daher, das Vorgehen, ja, finde ich ehrlich gesagt am krassesten und ja, ist meines Erachtens auch das, was die größte Ineffizienz ins System reinbringt. Aber es geht ja, wie bei vielen Dingern, auch wenn man Google die Schlagwörter optimieren lässt, von Google darum, auf Keywörtern, wo zu wenig Wettbewerb ist, aus Perspektive von Google, mehr Wettbewerb zu kreieren und dort die CPCs hochzufahren. Aber es führt halt ganz klar zu einer Ineffizienz aus der Sicht des Werbetreibenden. Und in der Summe, wenn man sich alle drei Maßnahmen anschaut, zeigt es für mich halt ganz klar, da ist Google aktuell, wird da sehr hart am Wind gesegelt, um halt letztendlich ja, negative Corona-Effekte, das Q2 von Google war ja von Corona tangiert, halt hart auszugleichen.
Okay. Dann lass mal weitergehen. Du bist jetzt ja einiger Zeit bei LinkedIn aktiv und hast dich jetzt auch schon ein paar Mal da über den Algorithmus, über die Art der Aussteuerung sozusagen bei LinkedIn gewundert. Was hat dich denn da überrascht?
Nur, ich glaube, also jetzt muss man erstmal sagen, ich bin ja so ein bisschen dank dir bei LinkedIn. Du hast ja bei LinkedIn, ich sag mal, während Corona, ja, hast du dich da intensiv drum gekümmert und hast dann ja relativ schnell sehr viele Kontakte und Follower aufgebaut. Ich merke aktuell, wie schwierig das ist, wenn man nicht schon sozusagen über eine Reichweite, eine Bekanntheit wie deine anderen Stammgäste oder du verfügst, ja, ich glaube, ich bin da irgendwie weniger als 10% ja, deiner Kontakte und Follower auf LinkedIn. Aber parallel muss ich sagen, dass wenn man auf LinkedIn interessante Inhalte generiert, dass diese Inhalte dann auch ausgespielt werden, ohne dass man dafür sozusagen zumindest aktuell zahlen muss, gehe davon aus, dass analog zu Facebook auch LinkedIn später versuchen wird, Reichweite zu monetarisieren. Aber aktuell kann man da noch sehr gute Reichweite aufbauen und sicherlich, sage ich mal, in unserer, in deiner, in meiner Tech-Blase, wo natürlich viele Leute auf LinkedIn sind, also und auch natürlich die Leute, die da selbst Content generieren, also ich sag mal jetzt First Mover, die kann man da aktuell sehr gut erreichen. Aber klar glaube ich halt, dass das Produkt per se, das ist ja LinkedIn, ist ja weiterhin, die Umsätze kommen über Recruiting-Tools und natürlich auch über B2B-Marketing-Tools, was der Fokus ist. Aber man merkt halt, dass jetzt im Bereich ja, Funktionalität meines Erachtens Facebook und Instagram teilweise ausgereifter sind. Ich habe einmal so einen Artikel geschrieben, Artikel, was heißt das für die Hörer, die mit LinkedIn nicht so vertraut sind? Einen normalen Post, der hat auf LinkedIn ein Zeichenlimit. Ich weiß nicht, warum. Wenn man den überschreitet, dann muss man einen Artikel schreiben und dann kann man wiederum einen Post machen, wo der Artikel dranhängt. Das baut natürlich nur additive Friktion auf, also sprich, es ist ja wie ein Funnel, jemand sieht den Post und muss dann den Artikel öffnen und da wird eine Hürde eingebaut, um Inhalte zu konsumieren und die Hürde ist für mich meines Erachtens, ich kann den Grund der Hürde nicht nachvollziehen, auf Facebook und Co. gibt es das nicht, ist meines Erachtens viel sinnvoller, weil eine künstliche Differenzierung in Post und Artikel leuchtet mir nicht ein und das sind dann teilweise noch so die Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das kann man noch optimieren. Ich glaube, dann war es auch mal ein, zwei Wochen lang so, dass der Algorithmus, zumindest bei mir, und ich habe es dann teilweise auch bei anderen auf LinkedIn gesehen, die sich da beschwert haben. Das Praktische ist ja, dass einer deiner Mitgründer, Philipp, der Christian Bietzer, ist ja Produktmanager bei LinkedIn und auch in Deutschland sehr gut vernetzt. Und dann schreiben manchmal die Leute den an und markieren den. Ja, es war nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen Nutzern, dass der Algorithmus, der entscheidet, welche Posts ausgespielt werden, der war, glaube ich, für ein, zwei Wochen war der etwas, in Anführungsstrichen, immer die gleichen Posts ausgespielt, zumindest wenn ich da in meinen Graph geguckt habe. Und das scheint jetzt aber behoben worden zu sein. Aber es zeigt halt, dass natürlich bei LinkedIn komparativ zu jetzt einem Facebook, zu einem Instagram nicht so viele Leute an diesem, sage ich mal, Social Graph arbeiten. Aber auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, bleibt spannend und in manchen Posts erziele ich da sozusagen teilweise mit deiner Hilfe Zehntausende von Views und es gab letzte Woche auch mal einen Post sozusagen ohne sozusagen deine Unterstützung, ja, für die ich mich natürlich auch hier nochmal bedanken möchte.
Hör bloß auf.
Gab es da auch nochmal einen Post von mir mit über 60.000 Reichweite und das zeigt dir, und das ist ja eine sehr, sehr enge Zielgruppe und das zeigt dir, dass LinkedIn für mich, für die Machine Seeker Group da als Kommunikationskanal gut funktioniert.
Nächstes Thema, demnächst Börsengang von Palantir. Ich beobachte die insbesondere seitdem ich mal den Alex Karp kennengelernt habe, also bei seinem Dinner, war ja auch ein Podcast, den ich damals mit dem Matthias Döpfner gemacht habe, da war der Alex Karp auch dabei. Sehr, sehr interessanter Typ, spricht gut Deutsch, irgendwie hier Philosophie studiert, also Geschichten. Aber abseits davon, wie siehst du das Potenzial, wie siehst du die Firma?
Ja, ich glaube, einer deiner auch Gäste vom OMR-Podcast, der Pip Blöckner, der auch schon öfter bei dir war, hat, glaube ich, auf LinkedIn, also man sieht, ich gucke da aktuell öfter auf den Social Graph, glaube ich, kommentiert, dass er da eher überrascht war von den Umsatzzahlen, vom Wachstum, von den Verlusten. Palantir scheint eine Firma zu sein, die halt nicht nur ein Standardprodukt verkauft, sondern das Produkt immer mit Consulting und Anpassung verkauft, also im Endeffekt so eine Art Hybrid aus Consulting und Produktgeschäft. Das ist meines Erachtens immer sehr schwierig. Ich glaube, entweder ist man halt gut in dem einen Produkt, was man standardisiert verkauft. Das sollte dann ja eigentlich immer hochmargig sein, wenn man eine gewisse Skaleneffekte erzielt hat. Oder ist man ist eine Consulting-Firma und wenn man dort gute Leistung bringt, ist man auch profitabel. Palantir scheint ein Hybrid zu sein, mit eingeschränktem Wachstum und ist trotz einer relevanten Größe immer noch nicht profitabel. Wenn man bedenkt, wie viel Geld da reingeflossen ist, also wie viel da VCs und PEs und Growth-Investoren investiert haben, das heißt, wie viel Verluste da schon angelaufen sind, fand ich die Zahlen persönlich enttäuschend. Und da würde ich mich dem Urteil von Pip Glöckner anschließen. Ich glaube, da gab es ja in den Private Markets teilweise Bewertungen von 20 Milliarden. die Logik kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Weil du sagst, es ist am Ende so eine Art Beratungsfirma Deluxe.
Ja, ein Hybrid aus Beratungsfirma und Produktfirma, aber dieses Produkt scheint ja immer wieder angepasst zu werden. Und weder scheint das Produkt per se schon profitabel zu sein, noch scheint die Beratung profitabel zu sein. Und das Wachstum ist halt nicht groß genug, um zu sagen, ja klar, wenn Firmen mit 100-200% wachsen, dann kann man sagen, ja, die sind jetzt noch nicht profitabel, aber die skalieren ja gerade unglaublich. Und dann durch die Skalierung werden sie dann profitabel. Und ich glaube, Palantir vom Wachstum her enttäuschend und nicht profitabel. Und immer wenn Firmen nicht mehr so stark wachsen und parallel so dermaßen unprofitabel sind, das in der Kombination macht mich immer skeptisch.
Und wo wir gerade über die Börse sprechen, eine Sache, die ich mir auch irgendwie in den letzten Wochen angeschaut habe, weil ich so oft drüber gestolpert bin, das bislang gar nicht so richtig kannte, sind diese SPACs oder SPACs, diese Special Purpose Acquisition Firmen, die da jetzt gegründet werden. Kannst du das einmal ganz kurz sagen, was es überhaupt ist und wie du das findest?
Ja, also SPACs per se, da letztendlich gehen meistens bekannte Investoren, machen einen IPO mit einer Hülle und nehmen dieses Geld auf mit dem Versprechen, davon eine andere private Firma zu kaufen, kriegen dann meistens letztendlich Konditionen, die man aus dem PE-Geschäft kennt oder aus dem VC-Geschäft, also 20% Beteiligung, also so eine Art Carry. Und in der Zwischenzeit gibt es da auch ein bisschen Modelle, die mehr kompetitiv bepreist sind. Also letztendlich kann man fast sagen, dass so ein SPAC ist im Endeffekt ein Special Purpose Vehicle eines Investors, der sozusagen dafür von den Investoren Geld ansammelt, mit der Besonderheit, dass dann dieses Vehicle, das im Endeffekt nur auf einen Deal bezogen ist, börsennotiert ist. So, und dann kaufen diese SPACs halt eine private Firma, teilweise halt private Tech-Firmen. Und warum ist jetzt die Frage, verkaufen private Tech-Firmen an diese Vehikel? Da gibt es letztendlich, glaube ich, zwei Thesen. Die eine These ist es, dass aktuell teilweise die IPOs am ersten Tag nochmal so einen Wertzuwachs haben, so das sogenannte Underpricing, dass die These am Markt ist, wenn man sich an so ein Special Purpose Vehicle verkauft, dann kriegt man einen effizienteren Preis als an der Börse, trotz potenziell den impliziten Kosten, wie sozusagen diesen 20% von dem Initiator. Also sprich, dass man sagt, die Kosten sind geringer als das Underpricing. Das ist also Grund Nummer 1 oder These Nummer 1. Und These Nummer 2, die für mich nochmal valider erscheint. Aktuell ist ja dieses IPO-Fenster in den USA unglaublich weit offen. Kombination aus einer sehr hohen Bewertung der Firmen an der Nasdaq und zum Zweiten auch durch das unglaublichen Gelddruck im Markt, also dass halt viel Geld gedruckt wird, was Anlagechancen sucht, gekoppelt mit diesen geringen bzw. Negativzinsen, kommt da einfach unglaublich viel, ja, positiv gedrückt Rückenwind, negativ ausgedrückt würde ich sagen, eher einfach eine Flut, kommt da auf den Markt. Und wenn man jetzt eine private Tech-Firma ist und man ist vielleicht potenziell selbst noch nicht bereit für den Börsengang, ja, weil man noch nicht alle Prozesse hat, weil man das noch nicht so transparent darstellen kann, weil man noch nicht die Kontakte hat, dann, wenn man dann von so einem SPAC gekauft wird, ist das wie so ein Börsengang durch die Hintertür. Das heißt, man nutzt halt, dass aktuell im Markt viel Geld ist und geht dann sozusagen durch die Hintertür an die Börse und profitiert halt dann halt von den hohen Bewertungen, die es aktuell, ja, an den Anglizismus Public Markets so gibt. Und vielleicht ist auch die Kombination aus beiden Gründen. Und das führt halt dieses Jahr zu einem unglaublichen Spec-Boom. Da werden teilweise in den USA 6-7 Specs pro Woche machen da ein IPO, was auch dann wiederum im nächsten Schritt dazu führt, dass wir dann halt sehr viele in den USA Specs haben, die gucken, welche privaten Firmen sie kaufen können, was dann wiederum die Bewertung dieser privaten Firmen antreibt, weil es auf einmal viele Specs gibt, die sich dann bemühen, die privaten guten Firmen zu kaufen. Also das ist schon, da sehe ich schon immer so die Gefahr, ja, der Spec ist so ein bisschen Hype, dann die Firmen, die da gekauft werden zu dem Kurs, ist viel Hype dahinter.
Also ich würde sagen, das sind dann oftmals ja, Investments, die dann zukünftig sicherlich eine gewisse Varianz aufzeigen werden.
Okay. Apropos Investment, unser gemeinsamer Kumpel Raphael, von Gründer von Aux Money, seit vielen, vielen Jahren am Markt, sozusagen das Ur-Fintech, kann man so sagen, Aux Money, die haben jetzt in die Woche 150 Millionen Finanzierung bekommen. Erstmal natürlich Glückwunsch, oder? Muss man sagen.
Ja, also herzlichen Glückwunsch. Zeigt mal wieder, dass herausragende Gründer auch in schweren Zeiten ausreichend Kapital aufnehmen können. Ich glaube, es war Corona generell für Fintechs gesprochen schwierig deswegen. Also klar, wir hatten ja schon öfter über den Corona-Einfluss gesprochen und hatten halt gesagt, klar, für Reisen, Events wie OMR natürlich Corona extrem negativ, für andere Digitalfirmen positiv durch die Beschleunigung der Offline- zu Online-Transition. Für die Fintechs ja ein zweischneidiges Pferd, für solche Marktplätze wie Aux Money, da war immer die Marktthese, dass das potenziell halt die Ausfallraten erhöht. Ja, also daher gab es dann viele Investoren, die solchen Marktplätzen skeptisch gegenübergestanden haben aufgrund von Corona. Aber es zeigt wieder, dass Top-Gründer halt auch in solchen Zeiten, wo sie zumindest partiell relevanten Gegenwind haben, ja, solche Runden auf die Beine stellen können. Ja. Und daher da mein Respekt an Raphael und sein Team. Und das, aber bevor jetzt hier die Hörer denken, ja, so ein Gründer kann auch über Wasser gehen. Wir hatten ja mal schon mal, glaube ich, zwischen den Zeilen kommuniziert, dass wir vor kurzem ein Minigolf-Wochenende gemacht haben, Philipp, du und ich mit Freunden. Da war auch der Raphael dabei und wie gesagt, einer der besten Gründer sicherlich in Deutschland und im Fintech-Bereich sicherlich ganz, ganz vorne dabei. Und da können wir nur einen Hut vorziehen. Minigolf spielen, Philipp, da muss er noch ein bisschen, da muss er noch ein bisschen üben, oder? Also daher, ich glaube, man kann nicht zu viel verraten, indem man sagt, so gut wie der Raphael im Fintech-Bereich ist, so gut wie er im Fundraising ist, so gut wie er als Gründer ist, da merkt man halt, die meiste Zeit verwendet er auf die Firma und Minigolf, ja.
Na, aber dafür kann er richtig gut tischen.
Das stimmt, das stimmt, stimmt. Also fair geht vor. Ich sag mal, er kann Fintech, er kann gründen, er kann CEO und er kann Tischtennis. So Minigolf und kann er nicht so gut. Und sozusagen, wenn man ihn fragt, wer ist deutscher Meister, dann sagt er irgendwie sowas wie Borussia Dortmund. Weil er wahrscheinlich einfach seit 10 Jahren sozusagen keine einzige Tabelle der Bundesliga mehr verfolgt hat. Fokus, okay, Fokus, okay. Fokus, das merkt man da.
Ja. Ja. Letztes Thema, auch das geht jetzt so seit Tagen rum und irgendwie ist es immer in den ganzen Branchenmedien drin. TikTok, das Thema, dass die das US-Geschäft verkaufen sollen. Man fragt sich, wie soll das funktionieren? Kann das wirklich so sein? Kann man da Firmen zu zwingen? Da gibt es ja verschiedenste Meinungen. Wie ist deine?
Ja, also erstmal ist es zumindest von außen wahrscheinlich sozusagen aktuell die Soap-Opera der globalen Tech-Szene. Ich persönlich muss sagen, hier TikTok und auch die chinesische Regierung kriegt hier nicht mein Mitleid, denn so wie ich ja schon öfters gefordert habe, Google und Co. in Europa abzuschalten, damit sich in Europa eigene Champions entwickeln können. Das hat ja letztendlich China vorgemacht. Ja. China hat sich abgeschirmt und so konnten Baidu, Tencent, Alibaba und viele andere Firmen halt entstehen, indem man den Markt abgeschottet hat. Und sich jetzt im Umkehrschluss wundern, wenn jetzt die USA sagt, wir schirmen uns vor chinesischen Firmen ab, indem wir halt TikTok in den USA halt entsprechend verbieten. Ja, und sich dann darüber echauffieren, das finde ich heuchlerisch und opportunistisch.
Also eigentlich der richtige Move dann
absolut,
vielleicht sogar.
Absolut, absolut. Und jeder EU-Politiker sollte dann sagen, okay, es wäre nur konsequent, Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft in Europa zu verbieten. Oder, ja, oder diese Firmen zu zwingen, ihr europäisches Geschäft an eine europäische Firma zu verkaufen.
Wobei das ist ja so ein Powerplay zwischen China und USA. Das ist ja Europa.
Naja, ist ja sorry. So. Ich glaube auch ein Herr, auch die Regierung der USA hat ja gegenüber Europa ja auch teilweise sozusagen einen Handelskrieg angezettelt. Ja, und versucht, unsere Automobilindustrie sozusagen ja negativ zu beschneiden.
Und aber ist das vorteilhaft? Also ist das, ich meine, eigentlich gibt es ja die alte Lehre, dass es irgendwie besser ist, irgendwie Freihandel zu betreiben.
Ja, aber das muss, Freihandel muss ja, das darf ja keine Einbahnstraße sein. Also sprich, die Chinesen sagen immer, wir schotten unseren Markt ab, aber wollen exportieren.
Nee, da verstehe ich das auch, so. Da verstehe ich das auch total. Nur bei Europa ist ja so, USA hat jetzt ja zumindest keine europäischen Tech-Firmen verboten. Ne?
Das
ist ja
aber anders als hat China. Teilweise Autoimporte mit Strafzöllen belegt. So, und da sind wir ja wieder. Volkswagen, ja, können die dann die 25% Strafzoll auf ein Auto einfach drauflegen in den USA? Nein. Aber Google tut das dann einfach. Und also daher habe ich da, ja, wie du dir vorstellen kannst, eine differenziertere Meinung als du. Ist ja auch klar, du kannst ja jetzt hier nicht im Podcast sagen, würdest du klasse finden, wenn die OMR-Sponsoren hier in Europa sozusagen mal rausgeworfen werden. Aber wir haben ja eingangs
zum Podcast, würde mir nicht helfen, sagen
würde, nicht
so,
helfen.
Würde mir nicht helfen. Also daher, auch wenn es so wäre, würde es nicht helfen.
Dann sollten wir lieber mit einem leichteren Thema wahrscheinlich enden. Ich habe
einen anderen Google-Thema allerdings. Habe ich schon. Ich weiß schon, was du auf den hinaus willst. Du hast jemanden neuen Vertrag genommen, ne?
Ja, die Maschinenseeker-Gruppe strebt eine Partnerschaft an und kann man jetzt. Ich habe es gerade auf LinkedIn gepostet. Ja, vielleicht für manche Hörer von dir wahrscheinlich ein Star. Und für manche andere Hörer von dir, die sagen, wer ist das? Das ging mir so ein bisschen die Woche, du hattest einen Podcast die Woche mit Knossi online. Und dann habe ich gesagt, wer ist Knossi? dann hast du mir erzählt, ja, du hättest vom Flughafen abgeholt, Leute hätten Selfies machen wollen, ein Mitarbeiter von dir wollte ein Tattoo von Knossi. Und so ist es auch mit Michael Manousakis. Michael Manousakis, Deutschlands bekanntester Gebrauchtmaschinenhändler, der hat auf D-Max gehört zu Discovery, einem großen amerikanischen Medienkonzern, der hat auf D-Max eine Sendung, die heißt Steel Buddies. Und Steel Buddies begleitet das Leben von Herrn Manousakis als Händler. Und von der Firma Morlock Motors, Händler von Gebrauchtmaschinen, insbesondere kauft Herr Manousakis Fahrzeuge oder Gerätschaften von der US-Armee auf und wertet die auf und verkauft die dann weiter, oftmals an private Endabnehmer. Und Herr Manousakis ist unglaublich charismatisch, unglaublich unterhaltsam. Der Mann hat eine Ausstrahlung.
Der ist bei YouTube vor allem groß.
Nee, der ist vor allem groß auf D-Max. Also D-Max selbst
dem Sender,
ist ein Nischenkanal. Aber Steel Buddies sozusagen ist keine Nische, sondern ich glaube, über 1 Million Leute gucken das auf dem Nischenkanal im linearen Fernsehen. Da denkt man, wow. Und wenn man dann guckt auf YouTube, die Steel Buddies Videos, ich glaube, ohne groß, dass die beworben werden, ja, pro Video 1 Million und mehr. Also gigantische Reichweite, ohne dass Herr Manousakis sich eigentlich um Social Media kümmert, ist der Mann ein Social Media Star, zumindest unter der Marke Steel Buddies. Die Firma heißt.
Wie alt ist denn der ungefähr?
Ich hätte es höflich gesagt zwischen 40 und 50, ja. Ich habe den einmal treffen dürfen. Und ich habe dir ja auch schon mal erzählt, ich habe ja auch schon mal dank Thomas Promny, dem Organisator von der D3Con, deutsche Olympiasieger treffen dürfen und hatte die damals irgendwie bei den Olympischen Spielen irgendwie selbst gesehen und war total begeistert von denen und habe die dann getroffen und habe danach gesagt, ja, nette Jungs, aber haben mich jetzt nicht weggeblasen. Und Herr Manousakis war jetzt bei uns schon mal 3 Stunden im Büro und hat dort Geschichten erzählt. Und das hätte man einfach 3 Stunden lang so filmen können, hätte das auf YouTube einstellen können und es wäre 3 Stunden beste Unterhaltung. Also man geht ja oft, du Philipp triffst ja noch mehr, sag ich mal, so A-Promis oder bekannte Persönlichkeiten. Das ist ja bei mir eher die Ausnahme. Und wenn ich mal solche Leute treffe, habe ich meistens hohe Erwartungen und bin dann danach, ja, teilweise enttäuscht, weil meine Erwartungen zu hoch waren, ist ja auch unfair. Und manche Leute funktionieren halt im Fernsehen, aber nicht im echten Leben. Und Herr Manousakis, dieser Mann, das ist Wahnsinn. Der hat eine Ausstrahlung, der kommt einfach rüber wie ein Medienstar. Und wir haben jetzt heute bei TruckScout24 ein, das ist, glaube ich, der Anglizismus, ein neues CI live gestellt. Den manchen Hörern ist vielleicht schon aufgefallen, Immobilien-Scout24, Autoscout24 haben ein neues Logo, haben ein neues Look and Feel in den letzten 6 Monaten eingeführt. Das haben wir heute bei TruckScout24 nachgezogen und Herr Manousakis kommentiert aus der ihm eigenen Perspektive mit seiner eigenen Schnottrigkeit das neue TruckScout24-Logo. Und ja, und wir hoffen, dass wir mehr Bewegtbild machen mit Herrn Manousakis.
Aber ihr habt einen langfristigen Vertrag. Also wie lange ist der jetzt bei euch, dein Testimonial?
Also wir haben da im Endeffekt eine, sage ich mal, eine mündliche Einigung, wo wir hoffen, dass wir mit Herrn Manousakis 3 Jahre lang zusammenarbeiten dürfen. In diversen Bereichen muss man ganz wichtig sein, mit Morlock Motors und Herrn Manousakis, denn die Marke Steel Buddies gehört D-Max Discovery, also da muss man auch den Hörern muss man ganz klar trennen. Also mit Herrn Manousakis, mit Morlock Motors, also die haben eh schon im Endeffekt auf Maschinensucher, auf Machine Seeker und auf Truck Scout werden die Produkte, die Gebrauchtmaschinen von Herrn Manousakis schon angeboten. Das heißt, wir sind da schon inhaltlicher Partner und wollen jetzt halt gucken, was können wir im Bereich soziale Medien machen, was können wir im Bereich Bewegtbild machen. Ja, und vielleicht überzeugen wir Herrn Manousakis noch auf TikTok zu gehen, denn da scheint ja eine Plattform zu sein, wo man zumindest aktuell viel Traktion hat. Da ich ja im Jahre 2020 erst auf LinkedIn gegangen bin, kann ich meine Ankunft auf TikTok für das Jahr 2034 prognostizieren. Also Estimated Time of Arrival für alle TikTok-Nutzer in 14 Jahren habt ihr da sozusagen mich mit 60 und grauen Haaren.
Okay, also es geht voran. Bei Maschinensucher das ganz große Thema, das du ja immer wieder auch gerne bei LinkedIn diskutierst, mittlerweile mit prominentem Diskutantenkreis, ist ja nun, ob die HSV-Brust, haben wir auch schon hier drüber gesprochen, die HSV-Trikot-Brust noch frei bleibt oder ob die Maschinensucher am Ende zur Saison, zur Zweitligasaison, die ja bald losgeht, bekommt. Wir bleiben da dran. Ich glaube, du kannst nichts Neues vermelden.
Doch. Du hast doch meinen Post gelesen. Wir sind überboten worden. Ja, leider Gottes. Viele Hörer, die wahrscheinlich auch in Tech-Startups arbeiten, werden es mitbekommen haben, Sport 5 und der HSV haben das Trikot relativ wahrscheinlich inspiriert. Die haben sich natürlich gedacht, wenn Maschinensucher, diese kleine Firma aus Essen, schon 750.000 Euro bieten kann für die HSV-Brust, dann lass doch mal auf LinkedIn gucken, welche Startups mehr als 100 Mitarbeiter haben im Tech-Bereich und richtig viel Venture Capital eingesammelt haben, denn die können mit Sicherheit noch mehr ausgeben. Und dann lass uns die einfach mal alle anschreiben, denen eine Präsentation schicken und gucken, wer da am meisten bietet. Ich dachte ja so ein bisschen dieses, sag ich mal, ich nenne das jetzt mal Angeln mit Handgranaten im kleinen Teich. Ja, dachte ich, das ist so ein bisschen Verzweiflung, aber scheinbar sehr erfolgreich. Das zeigt ja auch, man muss einen gewissen Mediendruck aufbauen. Und daher, die Gebote liegen jetzt wohl scheinbar, ja, im knappen 7-stelligen Bereich und damit über unseren 750.000 Euro. Daher, obwohl ich zum Schluss gesagt habe, dem HSV, ich will nur 30 Spieltage, 4 Spieltage gebe ich ab für den guten Zweck. Da kann man Spezialtrikots machen. Die Einnahmen fließen dem HSV zu. Ich habe ja auch angeboten, ein OMR-Trikot zu machen. Ich glaube, da gibt es ja auf jeden Fall, ja, 10.000, 20.000 Leute, die sagen wollen, ein OMR-HSV-Trikot, das muss ich mir jetzt
auf
kaufen.
Auf jeden Fall,
ja,
auf jeden Fall.
Aber, ja, trotz meines Entgegenkommens, ja, hat der HSV wahrscheinlich gesagt, ja, wenn wir das öffentliche Angebot annehmen, weiß ja jeder, zu welchem Preis unsere Brust über den Tisch gegangen sind. Und da muss man sagen, das war wahrscheinlich der strategische Nachteil meines öffentlichen Angebotes. Aber ich würde mich freuen, ein anderes Startup auf der HSV-Brust zu sehen. Die Hörer, die jetzt nicht so fußballaffin sehen, wir haben ja jetzt im Endeffekt ein Insurtech-Startup auf der Brust von Union Berlin, auch über Sport 5 vermittelt, auch über Philipp Hasenbein, der vor kurzem auch hier im Podcast war.
Wer ist das?
WeFox, glaube ich. Also daher, erste Liga, natürlich auch in Berlin, kann man gleich Employer-Branding machen, wenn man in Berlin skalieren will, Mitarbeiter finden will. Heyka, das Startup im Bereich, mobile.de-Konkurrent aus dem Hause BCG Digital Ventures und Volkswagen geht jetzt auf die Brust von Eintracht Braunschweig. Das heißt, wir sehen jetzt wieder mehr Startups, Tech-Firmen da drauf. Ist auch immer eine Frage, wie hoch ist mein Kundenwert? je höher mein Kundenwert ist, desto höher sind meine Google-Kosten. Aber meine Trikotkosten sind die gleichen. Das heißt, Kanäle, die absolut teuer sind, können aber günstig sein, wenn man sagt, mein Kundenwert ist sehr hoch und für den Kundenwert muss man normalerweise auf Google relevant zahlen. Daher meines Erachtens smarte Entscheidung im Fall von WeFox, InsurTech mit hohen Kundenwerten, das zu machen. Wir als Maschinensucher haben zwar einen hohen Kundenwert, wenn man das auf Händlerbasis sieht, aber wir haben halt eine sehr nischige Zielgruppe. Das heißt, ich muss da zwei Sachen abwägen. Kundenwert und Streuverluste. Streuverluste wären wahrscheinlich so 99%+. Und bei WeFox, ja, Massenmarkt, jeder hat Versicherungen und hoher Kundenwert. Wenn man das beides hat, macht das halt viel Sinn. Das sieht man ja auch, warum so viele Autohersteller im Bereich Fußball werben. Ja, hoher Kundenwert, kaum Streuverluste, weil Männer treffen die Entscheidung, Männer gucken Fußball, passt. So, ich bin gespannt, ob der HSV jemanden findet. Die positionieren sich sehr stark auf Nordisch by Nature und meines Erachtens falsch. Wenn ich der HSV gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich positioniere mich bundesweit und sage halt einfach, wenn du einen hohen Kundenwert hast, ist meine Reichweite, meine Glaubwürdigkeit für dich der perfekte Kanal.
Okay, okay, okay. Also, es war in kurzer Zeit wieder viel drin. Kleiner Ritt quer durch die Digitalwelt am Freitagnachmittag. Der Podcast kommt am Sonntag, wo wir hoffen, dass sich bis dahin nicht noch sehr viel mehr Neues tut. Dann sind wir aktuell. Danke dir,
Sven. Ja, Philipp, danke. Und für alle Hörer, die Interesse haben, analytisch, strukturiert zu arbeiten, Marketing neu zu denken, zahlenbasiert zu arbeiten, hypothesengetrieben zu arbeiten. Wir suchen in Essen für die Machine Seeker Group High Potentials. Bewirbt euch bitte gerne direkt per E-Mail an mich, sven.schmidt@maschinensucher.de, also ganz einfach vorname.nachname@hauptdomain.de. Und ansonsten, wer sich über meinen Podcast hier immer freut, gerne folgt mir auf LinkedIn, einfach Sven Schmidt Maschinensucher oben eingeben, dann findet ihr mein Profil. Aktuell habe ich nur 4.000 Follower. Ich glaube, Philipp nähert sich den 4 Millionen. Ja, so ungefähr. Ja, ich muss aufholen. Daher freue ich mich über mehr Follower und ich verspreche, meine Inhalte sind nicht langweilig. Meine Inhalte, es gibt keine Sponsored Posts. Ja, und ich scheue mich.
Noch nicht. Scheue mich. Fass mal auf, bis wir dich ins Portfolio der Influencer sozusagen akquirieren
das
können.
Das Gute ist, mein Kerngeschäft sozusagen ist letztendlich so profitabel, dass ich mich nicht im Endeffekt prostituieren muss. Und zum Schluss sowas schreibe wie Sponsored Post und ich empfehle die neuen YouTube-Werbepreise. Guck, das habe ich nicht vor, daher folgt mir und alle Leute wissen, man muss meine Inhalte nicht mögen, aber unterhaltsam sind sie.
Das ist so. In dem Sinne, danke dir.
Philipp, vielen Dank, bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.